Cool Podcast. Just Cool.
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur März-Ausgabe. Die einen freuen sich über den schneereichen Winter, die anderen, denen kann es nicht schnell genug Frühling werden. Zu welchem Lager ihr euch auch immer zählt, eins vereint euch bestimmt: der Wunsch nach Live-Musik sowie die angeregten Gespräche im Anschluss. Bis es so weit ist und darüber raus sind wir unter anderem für euch da mit dem Jazz-Podcast. In dieser Ausgabe reden wir mit dem Zürcher Schlagzeuger Dieter Ulrich über Klasse statt Masse, Qualität statt Quantität. Wo wird in der Kultur wie gemessen? Welche Ansprüche stellen wir selber ans Kulturleben nach Corona? Das Gespräch ist ein Versuch, diesen Fragen gerecht zu werden. Nicht zuletzt als Anregung für eure eigenen, weiterführenden Gedanken. Und bevor wir loslegen, hat der Dieter Ulrich für die musikalische Aufwärmung der Song «Hot House» aus seinem Klassikerregal geholt. Da in der legendären Live-Aufnahme aus dem Jahr 1953 mit dem Dizzy Gillespie, dem Charlie Parker, dem Bud Powell, dem Charles Mingus und dem Max Roach.
And now I would like to play Hot House. Thank you.
Als erstes wollte ich von Dieter Ulrich wissen, ob er die Vor-Corona-Normalität vermisst oder ob wir etwas gewonnen haben, das sich vielleicht als neues Normal manifestieren könnte.
Nein. Nein, ich sehe nichts, was besser wäre. Für mich ist es bis jetzt wirklich nur ein Verlust. Das Einzige, was für mich interessant und lustig ist, ist, dass ich die auf meinen früheren Beruf mehr zurückgreifen und das einfach nebenher noch machen. Und etwas anderes, was ich könnte hochstilisieren zu etwas Grossartigem, weil es wirklich sehr viel Spass macht. Ich mache ganz viele, ganz kleine Sessions da unten in meinem Übungsraum, wo du jetzt auch gerade bist. Und das sind meistens Duo, selten Trio-Geschichten, etwa dreimal in der Woche. Und ich habe dabei sehr viel Zusammenspiel entwickelt, wo weitergeht als früher vielleicht, wo man viel an Projekt geschafft hat und immer für das Projekt auch etwas gemacht hat. Ich bin aber immer jemand, der sehr viele Sessions gespielt hat im kleineren Rahmen, aber ich spiele viel zusammen mit dem Flo Stoffner, Duo, Trio, mit anderen Leuten. Das ist grossartig. Und ich spiele viel zusammen mit dem Christoph Grab, auch so in kleinen Kombinationen, meistens mit Christian Weber. Und ich spiele viel zusammen mit dem Omri Ziegli, Duo, wo ihr ja davon einen Stream gemacht habt, der uns riesig Spass macht. Und so, das ist das. Aber ich will das nicht hochstilisieren, weil ich habe eigentlich meinen Beruf verloren. Oder? Ich habe im letzten Jahr gesamthaft, ich würde sagen, etwa 25 Konzerte gespielt, statt etwa 90. Und ich habe dieses Jahr bis jetzt eigentlich zwei Sachen gemacht, die man könnte als Konzert bezeichnen, zur Not. Oder? Und das heisst eigentlich einfach, mich gibt es nicht mehr. Oder? Aus meiner eigenen Wahrnehmung gibt es mich im Grunde genommen nicht mehr. Oder?
Mhm. Ich vermute mal, dass es auch kurz- und sogar mittelfristig schwierig wird in der Kultur. Besonders, und jetzt schwenke ich so ein bisschen ins Thema Klasse statt Masse ein, gerade auch grössere Events oder auch Mega-Events, die es nicht mehr wird geben wird. Da können wir auf alle Fälle in der nächsten Zeit jetzt in diesem Gespräch ein bisschen drum kreisen. Also, ich sage jetzt mal, im Messebereich, es gibt keine grossen Messen im Moment, es gibt keine grossen Sportevents, Olympia in Tokio, ein riesiges Thema, wie wird das umgesetzt? Abgesehen davon, dass man sowieso sich über so grosse Anlässe müsste Gedanken machen vielleicht, und das mir auch. Ist es auch in der Kultur so? Und das führt uns oder führt mich jetzt zur Frage, eben, Klasse statt Masse oder anders Qualität statt Quantität. Könnte das vielleicht ein Anspruch sein für ein neues Normal aus dieser Situation heraus, aus der Not entstanden? Dass wir zurückkommen auf das Kleinere und das Wertvollere, das Pflegtere in einem gewissen Sinn und nicht einfach nur so viel wie möglich?
Ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Sondern tatsächlich ist es so, dass die grossen Sachen, die werden überstehen. Es wird eben der grosse Event, weil der ist eigentlich immer staatlich geschützt und der Staat will stützen und der Staat wird den retten. Ich mache ein Unerhört-Festival mit dem Patrick Landolt zusammen und dem Flo Keller und wir werden das überstehen, oder? Auch wenn wir danach gar nicht mehr stattfinden. Wir haben es aber durchgezogen letzten November mit einfach nur 50 Leuten pro Konzert, oder? Aber wir werden das überstehen, weil die Leute wollen das Geld in die Kultur stecken, oder? Während dem der Jazzclub Oberengstringen, wo ich davon der Präsident bin, der wird es nicht überstehen am Schluss, oder? Und genau die braucht es, weil ich kann dir sagen, es ist so, dass der Jazzclub Oberengstringen praktisch jede Band aus der Schweiz, die am Unerhört-Festival spielt, schon mal hat. Weil wir nämlich blindfold alles hören und nie hören, wer jemand spielt. Oder? Und das heisst, wir haben ganz viele tolle Bands und tolle Musiker ihren ersten oder einen von den allerersten Gigs verschafft. Oder? Und ein Jahr, zwei später bin ich der, der am Unerhört kann sagen, ja, der ist grossartig, die Band funktioniert auch auf der Bühne und so weiter, komm, die nehmen wir. Oder? Und genau, wenn es diese Clubs nicht mehr gibt, dann ist das für unsere Musik und die Qualität davon und das Entstehen von Qualität, eine Katastrophe.
Und wo führt das denn hin? Was ist das Resultat davon?
Das Resultat davon kann zum Beispiel sein, dass wir am Schluss nur noch Festivals haben und die Festivals nicht mehr wissen, wen sie überhaupt verpflichten sollen, weil nämlich gar kein Nachwuchs da ist, der schon auf einer grossen Bühne bestehen kann. Das ist etwas, was Patrick und Flo und ich uns immer wieder fragen, bei einer Band, die vielleicht eine tolle CD gemacht hat, wo wir sagen, ja, aber schaffen die auch, das auf dieser grossen Bühne überzubringen, oder? Weil um das geht es in dieser Musik am Schluss. Um Kommunikation zwischen diesen Musikerinnen und Musikern und ihrem Publikum. Und das muss man lernen. Und das muss man lernen, indem man zuerst mal bei den Kumpels in der Garage von 10 Leuten spielt. 20 Mal. Und dann vielleicht sind es 20 Leute und das nächste Mal dann 30 Leute, oder? Und so geht das aufwärts. Und so lernt man das. Und wenn es am Schluss nur noch die grossen Apparate gibt, in die man dann nicht reinrutscht, oder wenn man reinrutscht, und das haben wir am Unerhört-Festival leider schon ein paar Mal erlebt, dass wir am Schluss jemanden, der total gehypt ist, auf dieser Bühne stehen haben und dort sitzen und müssen sagen, zum Glück merkt das Publikum nicht, wie peinlich das ist.
Wie kommt denn das, dass wir immer wieder in diese Falle scheinen zu geraten, jetzt als Gesellschaft, in der Kultur, und zu sagen, grösser ist mehr, ist besser?
Das hat damit zu tun, dass wir alles probieren zu generalisieren, weil ja der Staat die Kulturförderung zu 90% übernommen hat. Und der Staat will das gerne ordnen, und zwar so, wie er sich das vorstellt. Er probiert sich eigentlich dabei, die Arbeit einfacher zu machen, überhaupt nicht wissend, für wen er die Arbeit eigentlich macht. Ich sage dir ein gutes Beispiel. Als wir angefangen haben mit dem Unerhört-Festival im Jahr, glaube ich, 01, ist das gewesen, da haben wir ein Budget gemacht. Und wir haben sehr ausführlich geschrieben, was wir machen wollen und was unsere Pläne sind und was es kostet. Und das haben wir verschickt an die verschiedenen Stiftungen. Heute ist es so, dass wir online ein Formular ausdrucken und es ausfüllen. Und jede Stiftung hat das anders. Jede Stiftung hat das anders. Wir sind früher, der Patrick und ich, das Zweite, etwa 6-7 Stunden beschäftigt damit und haben das schon ziemlich dicke Post gefunden. Oder? Heute arbeitet eine Fachkraft von uns eine Woche an diesen Eingaben. Aber es ist alles viel, viel einfacher natürlich. Es ist viel, viel einfacher als vorher, oder? Weil jede Stelle macht es sich einfacher, oder? Aber natürlich nicht uns. Und wenn ich eine Tournee organisiere, dann stelle ich mittlerweile jemanden an, der mir das Gesuch ausfüllt. Der Urs Blöchlinger, den du ja auch gekannt hast, der hat aus seinem Notizblock, und ich mache keinen Witz, ich habe noch irgendeine Eingabe da, einen Zettel rausgerissen, den Fülle genommen und darauf geschrieben, wir brauchen Geld für das und das Projekt, etwa so und so viel, wir haben wahrscheinlich 5 Gigs parat und so. Wäre das möglich? Mit herzlichen Grüßen, freundlich Urs Blöchlinger. Und hat sein Kuvert da und geschickt. Und dann ist das Geld, wenn man es vernünftig gefunden hat, ist vielleicht mal ans Telefon gekommen und dann ist das Geld gekommen. Natürlich geht das heute nicht mehr in dieser Form. Aber anders geht eben auch nicht, oder? Und das Problem ist, der Staat, der die Kulturförderung als Pflicht übernommen hat, mit der Gründung der demokratischen Staatsformen auf dieser Welt, oder? Der hat das ja müssen übernehmen, weil es die private Förderung in dieser Form gar nicht mehr gegeben hat. Oder? Der hat eine Verpflichtung übernommen, die er nur ganz schwer erfüllen kann. Und es ist eben tatsächlich so, dass der Einzelne, der Kultur fördert, oder ein kleiner Hof, oder eine kleine Gruppe, oder ein totaler Freak, der für etwas steht, der fördert viel gescheiter als der Staat. Oder? Weil beim Staat sind das mehr und mehr, und gerade in den letzten 10 Jahren, mehr und mehr reine ausgebildete Funktionäre geworden. Oder? Ich meine, eine Susanna Tanner, wie wir die früher bei der Stadt hatten, die war hinter dieser Musik her, wie der Teufel hinter der armen Seele. Die hat man an jedem fülligen Konzert gesehen, oder? Und die ist immer gekommen, die hat immer gewusst, was läuft. Das ist heute nicht mehr der Fall, oder? Das sind Kulturfunktionäre, die wissen dafür ganz genau, was man einem Gemeinderat erzählen muss, oder? Und das macht Kunst nicht gut. Was die Kunst gut macht, ist, dass so viel wie möglich anfangen und die Besten überleben.
Auf der anderen Seite kennen wir gerade in der Kultur auch das Mehr und das Grössere immer als ein Konzept auch an. Also die musikalische Entschuldigung Gottes in immer grösseren Kirchen. Die Orgeln sind immer grösser geworden. Der Weg zum Symphonieorchester, zu den Mega-Festivals in der Popmusik und auch im Jazz ist grösser und mehr in der Kultur vielleicht auch ein Muss. Um jetzt wieder zurückzukommen auf die Veranstalter, braucht es das? Ist das eine logische Konsequenz? Steckt das im Kulturbetrieb drin, wie in der ganzen Natur vor Wirtschaft?
Ich glaube, dass das 19. Jahrhundert mit der Gründung von unserer modernen Staatsformen, mit der Entwicklung von unserer modernen Staatsformen, gleichzeitig als Jahrhundert von den Superlativen ist. Man baut den Eiffelturm, wie du vorher gesagt hast, das Symphonieorchester mit dem Beethoven und dem Berlioz wird jedes Jahr noch etwas grösser und alles wird immer noch grösser und noch verrückter und so weiter. Weltausstellungen und all das. Und wahrscheinlich ist das einfach eine Begleiterscheinung vom liberalistischen Kapitalismus. Das Erfolg ist eigentlich nur dann garantiert, wenn es grösser, mehr und umfänglicher ist. Oder? Und der Ferrari immer noch grösser, wo der Miles Davis fährt und so weiter. Und andersrum funktioniert es nicht. Das Spannende ist aber, dass gerade der Jazz eigentlich am wenigsten von dem betroffen ist. Im Grunde genommen. Und natürlich ist das sozusagen, ich sage es ein bisschen in Anführungszeichen, es ist ein bisschen eine Religionsfrage, oder? Weil man ja eigentlich sagt, das ist die Musik von einer unterdrückten Minderheit, die sich in einem kleinen, lokalen Rahmen mal zuerst probiert hat, durchzukämpfen und seine Ästhetik in diesem Zusammenhang entwickelt hat, oder? Das heisst, sie kämpft zwar um eine grosse Bühne, aber vielleicht besteht sie gar nicht am allerbesten auf dieser grossen Bühne. Und beim Unerhört zum Beispiel, ich bin ein Miss Marple, ich rede immer über meine nächste Umgebung am ehesten, am besten. Das Unerhört-Festival hat darum von Anfang an auch probiert, kleine Bühnen zu schaffen. Weil es ganz viele Sachen gibt, die im Jazz gar nicht gut funktionieren auf einer grossen Bühne. Oder? Und vielleicht ist das ein Teil davon, aber umso mehr müssen wir schauen, dass sich das erhält.
Jazz, dem steckt das Klasse statt Masse schon fast in sich. Klangbedingt oder energetisch bedingt, dass es mit dem Publikum funktioniert. Kannst du das noch ein bisschen ausdeutschen, wie du das verstehst?
Es ist generell also in der Kunsttheorie ja überhaupt so, ich muss schnell da einfügen, dass ich noch Ästhetikunterricht an der Jazzschule in Luzern. Das heisst, es ist ein Thema, das mich seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv beschäftigt in der Literatur. Natürlich ist es ein Thema, das stark aus der Kunstgeschichte herauswächst. Dass es ein grosses Thema ist, gibt es überhaupt Kunst ohne ein Publikum? Und eigentlich einigen sich Kultur- und Kunstphilosophen und Ästhetiker immer wieder darauf, dass sie sagen, nein, eigentlich gibt es das nicht. Und wenn es das bei einer Kunstform nicht gibt, dann bei einer Kunstform, die sich nur in der Zeit entwickelt. Das heisst, wo man Zeit als Faktor nicht ausschalten kann. Bei einem Bild kann man die Zeit ausschalten, im Sinne von, ich kann für ein Publikum von übermorgen malen, ich kann aber kein Jazz spielen für ein Publikum von morgen oder übermorgen, sondern nur für den Augenblick, der stattfindet. Und der Augenblick, und das kann ich dir als Jazzmusiker, wo du selber auch einer bist, sehr gut sagen, der findet nur so statt, wie er stattfindet vor Publikum, wie er vor Publikum stattfindet. Das heisst, im Übungsraum geht etwas anderes ab als auf der Bühne. Mit positiver und mit negativer Veränderung. Ich misse die Qualität von einer Band immer daran, ob sie auf der Bühne so ähnlich wie im Übungsraum tönt wie möglich. Dann heisst es für mich, ich habe es mit Profis zu tun. Oder? Aber es braucht das Publikum. Oder? Und ohne funktioniert es nicht. Weil die Musik rettet, die erzählt Geschichten und um das geht es. Und Geschichten erzählt man nicht einfach in die leere, in leeren Raum raus, sondern man schaut die Leute an und sieht, wie sie reagieren.
Klammern auf, gibt natürlich dann auch jetzt eine Basis für diese Frage oder den Gedanken, vielleicht ist darum auch der Jazz oder vielleicht tut sich der Jazz darum auch so schwer, ein Publikum zu erreichen, das er nicht kennt, weil die Aufnahme einfach nicht funktioniert. Man muss ihn live erleben, nur als Nebengedanke gerade.
Es ist eben kein Nebengedanke, es ist ein zentraler Gedanke. Genau darum ist Corona eine Katastrophe für uns. Weil die Leute wollen die Stream-Dinger gar nicht hören. Weil sie wollen drin hocken. Sie wollen sehen, wie wir das im Moment machen. Und wir haben uns unterhalten über den Artikel von Pius Knüsel, wo drin der völlige Trugschluss hockt, dass wir jetzt sollen eigentlich alle anfangen, im Netz und eine digitale Schiene entwickeln und so weiter. Das ist nicht das, was in dieser Kunst darum geht. Und es erstaunt mich, dass jemand, der mit sogenannter Populärmusik sich ein Leben lang nicht beschäftigt hat, aber mindestens in Berührung war, ist, will ich mal sagen, dass der solche Sachen erzählt. Weil es geht nicht auf.
Du hast vorher Funktionäre angesprochen. Ich nenne es jetzt hier Betriebswirt.
Wir haben so eine Ökonomisierung in allen Bereichen von unserem Leben, sei es in der Gesundheit, in der Bildung, aber auch in der Kultur. Wo führt das hin, wenn sehr oft Quantität auch dort über Qualität gestellt wird?
Zu Quantität, aber sicher nicht zu Qualität. So einfach ist es. Weil die Leute, Entschuldigung, Qualität gar nicht erkennen können. Das ist so. Sie sind auch nicht drauf. Sie haben sich selber nicht darauf trainiert und sie sind nicht darauf trainiert. Und das ist ein Riesenproblem. Oder? Also prioritäre Jazzförderung bei der Pro Helvetia, oder? Das ist für mich wie ein Witz. Pro Helvetia-Geld brauchen die, die auf eine Tournee gehen, die das Geld nicht a priori zusammenkriegen, aber wo toll ist, wenn die mal im Ausland zu spielen kommen. Oder? Während eine Band, die eigentlich sowieso schon die Gigs zusammenkriegt, mit Geld zu stopfen, führt nur zum Zerfall vom Wert, weil nämlich jeder kleine Club in Deutschland, Österreich und wo immer begeistert ist, wenn er eine grossartige Band, die schon einen grossen Namen hat, für kein Geld veranstalten, weil es Pro Helvetia zahlt. Oder? Das sind für mich Absurderien. Aber die gehören in modernen Kulturbetrieben, ist das eine der anderen bestätigt mit seinen Entscheidungen. Und das ist ein riesiger Fehler. Oder? Es kommen alle die gleichen, immer die gleichen, die grossen Preise, in ganz kurzer Zeit über. Weil jeder der andere probiert, mit seiner Entscheidung zu bestätigen. Und das ist eigentlich eine Katastrophe, weil genau das funktioniert eben nicht.
«Ein Tag», so der Titel von dem Song und zweiter Musikwunsch von Dieter Ulrich. Gespielt von den beiden Zürcher Posaunisten Bernhard Bammert und Andreas Job. Die Rosinen von ihrer Arbeit sind zu hören auf dem Album «Bammert-Job-Duo», erschienen beim Anouk-Label. Im Anschluss an den zweiten Teil von dem Gespräch verneigen wir uns dann vor dem erwähnten Saxophonist Urs Blöchlinger. Denn nach der Gesprächsaufzeichnung im Dieter Ulrich sein Musikatelier aka Blöchlinger Archiv ist es auch mir eine persönliche Freude, ein Stück vom Album Urs Blöchlinger Revisited Harry Doesn't Mind aufzulegen. Und zwar der Song I Love You, But Later.
Eine Frage, die in den letzten Monaten intensiv die Runde gemacht hat, ist so ein bisschen die Relevanz der Kultur. Kann es sein, dass durch die Quantisierung der Kulturarbeit auch die Relevanz ein bisschen verloren geht, weil man dem Publikum gar nicht mehr etwas verkauft, wo man einem höheren Ziel dient, sondern nur noch der Monetarisierung dieser Arbeit?
Du hast es schon gesagt, weil man dem Publikum etwas verkauft, das ist das Problem. Man bietet nicht dem Publikum etwas an, wo man möchte sagen, wow, das müsst ihr mal gehört haben oder kennenlernen oder gesehen haben. Sondern man verkauft es dann eben. Weil man kann es nicht anders als verkaufen. Weil es ist ja so, dass, es ist wie beim Tagesanzeiger, wo die Einschaltquoten im Netz bestimmen darüber, was für Artikel am nächsten Tag publiziert werden und überhaupt geschrieben werden. Oder? Das sind Sachen, die, wenn sie sich nicht selber bestätigen, gar nicht mehr überkommen. Oder? Und das ist grausam. Das macht Kultur in ihren Grundfesten kaputt. Oder? Weil Einschaltquoten sind Katastrophen für die Bedeutung von etwas, das künstlerisch gemacht wird. Das ist der Unterschied zwischen Pop im allerweitesten Sinn. Und das ist keine negative Äußerung über Pop. Pop hat eine andere Funktion. Das ist der Unterschied zwischen Pop, Art, musikalisch oder was immer Natur und dem, was gemacht wird an Erfindungsarbeit in der Kunst. Oder?
Also das, was an Avantgarde oder auch an Forschung vielleicht stattfindet.
Ja, es ist eine Form von Forschung, das ist so.
Und ja? Das kann nicht passieren, weil das Geld fehlt, schlussendlich.
Zeit und das Geld, genau. Ja.
Der Kulturbetrieb ist aber auch voll von Beispielen, um es mal aus einer positiven Warte zu betrachten, wo dem Trend nach dem Streben, nach Masse sich bewusst ein bisschen widersetzt. Und du hast jetzt aus deiner eigenen Lebenswelt schon Beispiel gebracht. Kommt dir auch etwas anderes in den Sinn oder ein anderes Beispiel oder andere Orte, wo du sagst, wow, die schauen jetzt nicht nur auf die Marktanalyse, sondern die haben einen Plan, die verfolgen das höhere Ziel. Irgendein Beispiel, das du uns doch
hast. Ja, ich könnte einfach mal sagen, ungefähr alle Musiker, die ich mit ihnen zusammenarbeiten darf, gehören zu dieser Abteilung. Die sind an einem Forschungsplan. Da ist eigentlich kein einziger dabei, wo ich das Gefühl habe, der schielt aufs Geld. Oder? Und lass mich am Krigi Baumen jetzt mal da ein kleines Kränzchen winden. Der Mann steht immer im Hintergrund. Der ist ein Leben lang hat das Zeug gefördert, wo der hat Urs Blöchlinger gefördert, wie verrückt. Das war eigentlich sein Lehrer in Film. Der hat diese Projekt, jene Projekt. Der Mann ist ein grossartiger Musiker selber, ein super Komponist und Arrangeur. Oder? Und eigentlich ist an ihm, auch weil er sich selber eigentlich immer ein bisschen zurücknimmt, ganz viel eher einfach vorbeigegangen. Oder? Weil ihm einfach die Sache wichtiger ist, als dass er am Schluss seinen Kopf im Fernsehen sieht. Oder?
Das Streben nach Qualität und nicht einfach nach Masse und Anerkennung versucht ja auch der Kulturschaffende im Bereich Laien- und Amateurkultur. Aber grenzt sich das professionelle Kulturschaffen zu fest ab von dem, oder könnte es zusammengehen, ein Parallelgehen geben? Es ist immer ein bisschen Futterneidigkeit in beide Richtungen.
Das ist sicher so, das gibt es. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, gerade wenn es um den Jazz geht, ist die Grenze extrem schwimmend. Denn ich habe in meinem Leben mit vielen sogenannten Amateuren gespielt, wo ich muss sagen, da kenne ich sehr viele Profis, die sehr viel schlechter sind. Und zwar einfach im Kopf wie auf den Finger, oder? Ich will nur ein Beispiel sagen. Ich habe fast ein Leben lang mit einem Saxophonist aus Zürich gespielt, der Kurt Gräminger geheißen hat, der sich leider das letzte Jahr das Leben genommen hat. Und das ist für mich einer von den ich mit ziemlich vielen sehr tollen Saxen gespielt habe in meinem Leben. Ich will es noch sagen. Und zwar wirklich tollen. Der für mich zu den aller tollsten gehört, den ich je mit ihm gespielt habe. Ein Mensch mit einer Stimme als im Saxophon. Und ich glaube, es gibt niemanden, der den gehört hat. Vor allem Musiker und Musikerinnen, die nicht sagen, wow, das war eine Persönlichkeit sondergleichen. Und das war ein Amateur, ein absoluter Amateur. Wenig Konzerte und so weiter. Oder? Und je haben wir es Trost, auf den müssen verzichtet zu haben, kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder?
Also auch hier im Jazz eigentlich wieder ganz eine spezielle Form von Zusammenarbeit zwischen Amateur- und Profikunst im Gegensatz zu anderen Kulturformen.
Ja, es ist auch so natürlich, ich meine, fangen wir an mit dem Stormy Monday Blues, oder? Das ist eine Welt von dieser Musik, die aus Alltag, schlechtem Alltag, ärgerlichem Alltag und verschissenem Alltag steht, oder? Und die Eagle Flies on Friday, oder? Da gehen wir spielen, da gehen wir zocken. Und Saturday I go out to play. Oder? Am Samstagabend wird gespielt. Und sonst nicht. Das ist der Moment. Oder? Und das heisst, die Musik ist ja aus dem Alltag von Leuten, die etwas anderes machen, geboren. Der William Parker hat mir erzählt, ich habe ein halbes Leben lang Möbel geschleigt, um zu überleben. Bei einer Zügelfirma. Oder? Und ich meine, das ist, kann man gerade locker sagen, der berühmteste Free-Jazz-Bassist der Welt, oder?
Bringt uns jetzt auch über den Weg von Laien- und Amateurkultur oder das Zusammenkommen von diesen Kulturebenen in die Bildung. Und meine Frage, was müsste das Kulturschaffen angehen oder tun, um dem Streben nach Quantität ein bisschen zu widerstehen oder Abhilfe zu leisten und dem Streben nach Qualität mehr Auftrieb zu verschaffen. Gerade jetzt im Bereich musikalische Bildung.
Ich glaube einfach, dass wir generell mal dazu neigen, von Kunst immer weniger zu verstehen. Aber, und das will ich auch gesagt haben, wir sind auch selber die Schuld daran. Weil wir haben uns auch in einen Elfenbeinturm begeben, wo ich finde, der ist noch am wenigsten hoch beim Jazz. Oder? Aber wir haben uns in einen Elfenbeinturm eingesperrt, um auch unseren Misserfolg nicht nachempfinden müssen, um ihn nicht wahrnehmen müssen. Oder? Und darum produzieren wir zum Teil einen Erfolg, der einfach im Vakuum stattfindet.
Wir könnten jetzt noch ein riesen Fass auftun zum Thema Klasse statt Masse. Wenn wir an Reiseverkehr denken, an die Nahrungsmittelindustrie, an Social Media und den Wert von Freundschaften. Ich will jetzt aber unser Gespräch, das so ein bisschen forschend dem Begriff nachgegangen ist, nach Klasse statt Masse. All die massiven Fragen jetzt oben runterbrechen auf eine ganz kleine, nicht zwingend einfachere Frage an dich zum Schluss. Was könnte dein nächster Moment sein, wo du sagst, da geht es jetzt nicht um Quantität, sondern das ist jetzt einfach Qualität, die zählt?
Ich freue mich jede Woche wie ein kleiner Bub auf die Duosession mit dem Flo Stoffner. Das war für mich ein Höhepunkt vom vergangenen Jahr und auch in dem meine ich. Das ist einfach ein Höhepunkt. Und wir sitzen da unten in dem Raum und spielen zusammen. Wir schnurren endlos viel, wir saufen Kaffee zwischendurch, dann gehen wir auf einen Kaffee holen, dann gehen wir wieder runter, spielen wieder 20 Minuten und dann geht das weiter. Wir hören zusammen die Abendplatte und so. Das ist ein totaler Höhepunkt für mich. Und dann steht Musik von einer Intensität und einer Präsenz, das ist grossartig. Oder? Und da kann man sagen, brauche ich dafür ein Publikum? Ja, irgendwann brauche ich eins. Und alle machen wir das ja auch, weil wir irgendwann den anderen sagen wollen, hört mal, was wir da zustande gebracht haben oder was wir euch zu erzählen hätten. Hört mal, wie glücklich wir euch machen könnten. Oder? Aber vielleicht findet das nie statt, wer weiss.